Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext heute aus Markus 4, die Verse 35 bis 41. Und am Abend des Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns hinüberfahren. Und so ließen sie das Volk gehen, das sich versammelt hatte, und nahmen Jesus mit, so wie er im Boot war. Und es waren auch noch andere Boote bei ihm. Und da erhob sich ein großer Wirbelwind. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Die Jünger aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Jesus, da bist du mitten unter uns und manchmal verzagt unser Herz doch und Furcht überfällt uns. Wir bitten dich, hilf uns zu glauben und dir zu vertrauen. Bringe du unsere Angst und die Stürme unserer Gefühle zum Schweigen, damit wir dich erkennen. Amen. Also wenn selbst Boris Johnson, der britische Premierminister, keine flotten Sprüche mehr klopft, dann ist die Situation wirklich ernst. Als er am Donnerstag den Briten das Vorgehen der Regierung im Kampf gegen Corona erklärte, da war nichts mehr übrig vom Spaßvogel Johnson. Ein ernster, verantwortungsbewusster Mann stand vor den Kameras. Gestern Morgen beim Bäcker. Eine Frau regt sich lautstark und sichtlich aufgewühlt darüber auf, dass manche Regale in den Supermärkten leer seien und wie verrückt die Menschen gerade reagieren würden. Aber dabei ist ganz offensichtlich, sie ist selbst ganz durch den Wind. Eine andere Frau wird an der Theke gefragt, was sie denn jetzt mit ihren Kindern macht, wenn diese ab Dienstag von Kita und Schule zu Hause bleiben und sie doch zur Arbeit muss. Antwort: Keine Ahnung. Und das Problem ist, zu den Großeltern soll man sie ja nun gerade eben nicht bringen. Andere wieder reagieren scheinbar cool. Und doch drückt diese Situation, wir sprechen ja von der Corona-Krise, auf unser Gemüt. Wir haben einfach keine Erfahrungen und Handlungsstrategien bereit, auf die wir zurückgreifen können. Alles ändert sich täglich. Man weiß so wenig über das Virus. Es ist ein unsichtbarer Gegner, dem wir scheinbar so wehrlos ausgeliefert scheinen. Gerüchte, Verschwörungstheorien, Panikmache suchen sich ihre Wege. Dann ist da die Sorge um die eigenen Angehörigen. Wie lange wird das alles nun dauern? Hält unsere Gesellschaft, hält unsere Wirtschaft diesen Stresstest aus? Alles ist so fürchterlich ungewiss. Alles Vertraute, es wirkt so zerbrechlich und unsicher. Vielleicht will man in alledem mit gutem Vorsatz einen kühlen Kopf bewahren. Aber das ist in unserer hoch aufgeregten Zeit wahrhaftig gar nicht so einfach. Mancher fühlt sich, als würde ein Wirbelwind der Gefühle über ihn hinwegfegen. Das Lebensboot schaukelt ordentlich, so wie das Boot der Jünger. In solchen Notsituationen laufen bei uns instinktive Lebenserhaltungsprozesse an. Im Sturm beginnen die Jünger mit all ihnen zu Gebote stehenden Erfahrungen und ihrer Fischerroutine ihr Leben zu retten. Ihre ganze Aufmerksamkeit gilt der Bedrohung. Wir erfahren in dem Bericht nicht, ob sie etwas tun oder was sie tun, bevor sie Jesus aufwecken. Ob sie vielleicht versuchen, das Boot zu stabilisieren oder das hereindringende Wasser wieder herauszuschütten. Auf jeden Fall versagen ihre Möglichkeiten, das merken sie. und sie sehen sich sogar mit dem Tod konfrontiert. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an Jesus. Und ich möchte unser Augenmerk auf dieses kurze und sehr seltsame Gespräch richten. Sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zum Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und dann sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Ich weiß nicht, wie Sie diese Geschichte miterleben und verstehen, aber für mich schwingt in dieser Frage: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen, erstaunlicherweise beides mit. Ein kleines Quäntchen Glauben und eine große Portion Unglauben. Es ist wie bei unserer Jahreslosung, die vielleicht gerade jetzt ihre Aktualität zeigt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Denn auch wenn Jesus seine Jünger für ihren Unglauben später tadelt, so wenden sie sich ja doch in ihrer Hilflosigkeit an ihn. Sie denken nicht, dass er über Sturm und Wellen gebieten kann. Nein, das tun sie nicht. Aber er ist doch ihr Lehrer, der ihnen Orientierung und Halt bisher gab. Warum tut er gar nichts? Und wenn es nur die Anklage wäre und der Vorwurf: Herr, warum schläfst du, während wir doch alle ertrinken? Sind wir dir denn egal? Es ist Anrede. Und sie bleiben auch bei seinem Titel: Lehrer, Rabbi. Vielleicht fühlen sie sich von Gott verlassen. Und doch geben sie nicht einfach auf. Sie wecken Jesus. Sehen Sie, diese Jünger haben es richtig gut. Da sind nämlich noch die anderen Boote, die mit ihnen unterwegs sind. Und was ist mit diesen? Die haben Jesus nicht bei sich. Wen sollen sie in ihrer Verzweiflung anrufen? Vielleicht haben sie zu Gott geschrien, haben ihre Sünden bekannt oder ihre Eide geleistet, wie ein Martin Luther, der damals im Gewitter versprach, er werde Mönch, wenn der Blitz ihn verschont. Was antwortet Jesus ihnen? Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Ich frage mich allen Ernstes, wie sollten die Jünger keine Angst haben? Sie wissen, wann sie als Fischer die Kontrolle über ihr Boot verlieren. Was verlangt Jesus hier von ihnen? Verlangt Glauben. Warum? Weil er doch bei ihnen ist, auch wenn er schläft. Könnte Jesus sie ernsthaft dem Verderben preisgeben und sie vergessen? Sind sie ihm gleichgültig? Gibt es irgendeine Macht in dieser Welt, über die er als der Sohn Gottes nicht herrscht? Jesus verlangt allen Ernstes von den Jüngern, dass ihr Glaube größer sein soll als ihre Todesangst. Größer als die Furcht vor der nahenden Katastrophe. Dass ihr Glaube eine Situation durchstehen soll, für die sie wahrhaftig keine Handlungsoptionen mehr haben. Das ist das Entscheidende in der Situation. Glauben ist nicht ein Vertrauen, mit Gottes Hilfe wird es schon irgendwie gelingen. Es ist kein: Wir schaffen das und dazu holen wir uns noch ein bisschen Segen Gottes. Nein, Glaube bewährt sich am Ende unserer Möglichkeiten. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann ist der Ernstfall des Glaubens. Vertraust du Jesus? Das gilt ja nicht nur für die Corona-Krise. Das gilt für manche Not in unserem Leben. Vertraust du Jesus gerade da, wo deine Möglichkeiten zu Ende sind? Wo du dich vielleicht wehrlos und schutzlos fühlst? Wir haben in der Schriftlesung aus Hebräer 11 und 12 von vielen Beispielen des Glaubens gehört. Die Jünger sahen nichts von der Macht Jesu, wie er so daliegt und schläft. Und da heißt es: Glaube ist eine Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wer ist Jesus für dich, wenn du von seiner Macht erst einmal noch nichts siehst? Ist er der Herr der Welt und deines Lebens? Da ist Noah und er baut die Arche. Ein Schiff auf trockenem Land, ohne Hafen, gänzlich ohne Sinn und Verstand. Zum Gespött der Menschen um ihn her wurde er. weil er etwas glaubte, das man eben noch nicht sehen konnte. Nämlich, dass Gott die angekündigte Flut schicken würde. Die wirklichen Zeugen, die Wolke von Zeugen, wie sie der Hebräerbrief nennt, das sind die Gläubigen, die nicht von der Not, nicht von den Sorgen und von Verfolgungen verschont blieben, sondern die in der Not und im Sturm ihren Glauben bewährten, die durch den Glauben über ihre Not hinauswuchsen. Und ihre Zahl ist viel tausend mal viel tausend. Das fängt bei meiner eigenen Großmutter an, die außer mir niemanden mehr eine Zeugin sein kann und die in ihrer Krebserkrankung und ihrem Siechtum an Jesus festhielt, bis hin zu einem Paul Gerhardt, dessen Lieder durch Jahrhunderte und bis in die entlegensten Winkel dieser Erde Menschen Kraft zum Glauben schenken. Er, der viele seiner Kinder und Angehörigen verlor, der seiner theologischen Überzeugung wegen benachteiligt wurde und die Wirren des 30-jährigen Krieges durchmachte, das muss man sich mindestens vorstellen, wie 30 Jahre Corona-Krise, und der Not über Not sah und erlebte. Glaube ist keine Sache für eine sonnige Kreuzfahrt. Glaube, das ist nicht ein ekstatisches Gefühl beim Lobpreiskonzert oder der ästhetische, erhebende Genuss beim Bach-Oratorium. Schönwetterglaube ist nichts wert. Wenn der Sturm kommt, dann entscheidet sich, was dich trägt. Paul Gerhardt dichtet es so, einige der Verse werden wir nachher singen. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Nun weiß und glaub ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei und dass in allen Fällen er mir zur Rechten steh und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Sturm, Wellen, Schmerz, Feinde, Widersacher, all das ist Realität in unserem Leben. Wir hätten es manchmal gern anders. Aber selbst im Psalm 23, dem großen Gebet des Vertrauens, heißt es nicht: Du bereitest vor mir einen Tisch, an dem ich in Frieden ohne alle meine Feinde schmausen kann. Es heißt dort: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Jesus speist und stärkt uns mitten im Kampf. Darum blickt Paul Gerhardt auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, dass in allen Fällen er mir zur Rechten stehe und dämpfe Sturm und Wellen, was mir bringet weh. Das ist der Glaube, wie ihn Jesus bei uns sucht, in aller Not. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ja, natürlich, Jesus kann die Stürme stillen, so wie er es bei den Jüngern getan hat. Er hat die Macht auch über Meer und den Wind. Aber vor allem hat er dem Tod die Macht genommen. Dem Tod, der uns von Gott trennt. Glauben, das heißt, ich vertraue jetzt. Jesus ist jetzt gerade bei mir. Jeden Moment. In Einsamkeit, in Angst, in Verunsicherung. Er ist stärker als Corona, stärker als alle Not. Aber es heißt eben auch, selbst wenn Jesus scheinbar schläft, selbst wenn die Not mich zu bezwingen scheint, mein Leben ist auf ewig in Gottes Hand geborgen. Wenn es zum Äußersten kommen sollte und ich alles verliere, selbst mein Leben, dann gilt, nichts kann mich aus der Hand Jesu reißen. Nach den ersten Strophen sollen auch die letzten von Paul Gerhardts Lied uns zeigen, wie der Glaube aussieht, den Jesus bei uns sucht. Da singt er zum Schluss: Die Welt, die mag zerbrechen, du stehst mir ewiglich. Kein Brennen, Hauen, Stechen soll trennen mich und dich. Kein Hunger und kein Dürsten, kein Armut, keine Pein, kein Zorn der großen Fürsten soll mir ein Hindernis sein. Kein Engel, keine Freuden, kein Thron, keine Herrlichkeit, kein Lieben und kein Leiden, kein Angst und Fährlichkeit, Was man nur kann erdenken, es sei klein wie ein Virus oder groß, der keines soll mich lenken aus deinem Arm und Schoß. Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Vielleicht sind solche Zeiten ja die Zeiten, um wieder zum Gesangbuch zu greifen oder um es überhaupt erst für sich zu entdecken. Dieses Lied ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Es ist wahrhaftig ein Lied für Zeiten wie unsere. Man könnte es durchaus auch auswendig lernen. Es ist voller Kraft und voller Widerstand gegen die Not. Es ist voller Glauben. Und es ist in Not und Sturm bewährt. Dies ist keine Schönwettertheologie, sondern gedeckt von einem Leben, das standhielt im Glauben. Glaube, und das sind die letzten Gedanken zum Schluss, Glaube braucht Bewährung und Einübung und braucht Nahrung. Darum praktische Hinweise für die nächste Zeit. Bitte lesen Sie gerade jetzt intensiv in der Bibel. Wer mehr Zeit zu Hause verbringen muss, ältere Menschen, weil sie den Kontakt mit anderen vermeiden sollen, Schüler, die zu Hause bleiben müssen oder dürfen, oder warum auch immer, nutzen Sie diese Chance, um Ihren Glauben zu stärken. Sich jetzt nicht nur zerstreuen, nicht nur streamen, surfen, glotzen, zocken, mit anderen über Corona rauf und runter telefonieren, sondern die Zeit für das Bibelstudium verwenden. Die Hörbibel in Angriff nehmen und die Bibel nicht nur in den kleinen täglichen Portionen lesen, sondern auch mal in der großen Linie. Und das gerade jetzt in der Passionszeit vor Ostern. Was eignet sich da besser als ein oder vielleicht sogar zwei oder alle vier Evangelien gründlich zu lesen? Und vielleicht manchen dick gedruckten Bibelvers auch auswendig zu lernen als eiserne Ration. Und dann bewähren wir unseren Glauben in der Tat. Gerade jetzt in der Not eben nicht nur an uns zu denken, sondern an die, die Hilfe brauchen. Anrufen, nachfragen, die Augen offen halten in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, in der Familie. Wer braucht gerade jemanden, der einen irgendwo hinfährt, der etwas für einen repariert, einem etwas einkauft oder einfach kurz anruft und nachfragt, wie es einem geht? Und zuletzt, ich glaube, diese Krise kann für uns zu einem Weckruf werden, uns an den schlafenden oder scheinbar schlafenden Jesus zu wenden. Und das zwar für die Menschen in Not, aber vor allem für die vielen, die ihn nicht kennen, für die in den anderen Booten. Wir sind doch alles andere als wehrlos. Jesus hat uns die mächtigsten Waffen und Werkzeuge für Krisen dieser Art in die Hand gegeben. Beten und Fasten. Das kann mit dem ausgedruckten Gebet, das wir auch nachher als Fürbittgebet gemeinsam sprechen und das am Ausgang ausliegt, anfangen. Oder der Entschluss, jetzt bis Ostern auf etwas zu verzichten, ob das Süßigkeiten sind oder Fernsehen oder das Essen zu bestimmten Zeiten. Und wer Nachrichten liest oder sieht, der sollte daraus sofort ein Gebet machen. Wir wollen auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens in all unserer Not. Und mögen viele, viele Menschen zum Staunen finden, wie die Jünger damals. Sie aber fürchteten sich und sprachen, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Für uns gilt, auch unsere Wirtschaft, auch unsere Politiker, auch Viren und Naturphänomene aller Art, der Gang der ganzen Geschichte und mein kleines Leben. Alles ist ihm gehorsam.